Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, begrüßt euch zu BZ aus der Box, eurem wöchentlichen regionalen Informationscocktail aus Bern. Heute wieder mal mit der vollen Mannschaft am Start. Sibyl Hartmann, Claudia Salzmann, Sheila Matti, Cedric Fröhlich. Mein Name ist Quentin Schlappach und wir wollen heute zusammen aufs Jahr 2020 zurückschauen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie kann man sich das nochmal antun, ich verspreche, das Thema Corona wird hier für einmal nur eine kleine Nebenrolle spielen. Stattdessen wollen wir über all die Geschichten reden, die sich sonst noch hier irgendwie in der Region abgespielt haben und vielleicht nicht zuletzt wegen Corona ein bisschen zu kurz gekommen. Schnell zum Format dieser Sendung. Ich werde nachher eine Lösung mit euren Namen ziehen und dann wird jeder von euch eine Geschichte aus dem 2020 vorstellen, die euch irgendwie besonders in Erinnerung ist geblieben. Aber auch bevor wir jetzt zu dem zweiten Teil kommen, gleich noch ganz schnell auf das Thema Corona. Wir glauben, wir müssen irgendwie darüber reden. Das hat uns allen das Jahr ziemlich versalzen. Cedric, vielleicht fange ich ganz schnell mit dir an. Wie hast du das Jahr 2020 erlebt?
Ja, sehr sonderbar natürlich. Ich habe das Virus selber auch neu eingefangen. Vor ein paar Wochen war ich wirklich zwei Wochen lang recht krank gewesen. Das hat schon nochmal so eine andere Perspektive aufgetan. Ich habe schon ja das Glück gehabt. Es war kein schwerer Verlauf oder so, aber einfach das mit dem Testzentrum anstehen, auf das Resultat warten, das hat schon nochmal so ein kleines Bewusstsein irgendwie zusätzlich geschaffen, weil man, glaube ich, im Verlauf dieses Jahres irgendwie, auch wenn man sich dagegen wehrt, irgendwie ein bisschen abgestumpft ist. Aber wenn man fragt, wie das ganze Jahr war, für mich ist es irgendwie so vorbeigezogen, irgendwie das Zeitgefühl verloren. Und ja, ich bin froh, ist es durch und ich bin froh, gibt es jetzt irgendwie mit der Impfung dann hoffentlich auch irgendwie mal so ein einen neuen Horizont.
Du bist, glaube ich, der Einzige, der das Virus von uns 5 hatte. Vielleicht noch bei den anderen. Wir haben ja alle das Jahr auch im Homeoffice verbracht. Das ist ja einerseits mal eine privilegierte Position. Andererseits hat es mir persönlich gedacht, hat so ein bisschen die Welt zwischen Schaffen und eben privat hat sich wie so verschwommen. Wie habt ihr das erlebt? Sibylle, kannst du vielleicht etwas erzählen?
Ja, ich muss sagen, das ist für mich der erste Lockdown. Also ich habe jetzt das Gefühl, dass wir eigentlich schon fast im zweiten Lockdown drin sind. Hoffentlich kommt er nicht oder vielleicht hoffentlich kommt er eben den Morgen. Und beim ersten Mal ist es mir irgendwie viel, viel leichter gefallen. Es ist alles so, es ist so krass gewesen, es ist so neu gewesen. Man hat sich müssen, darauf einstellen und irgendwie hat das Homeoffice für mich dann gar nicht so schlecht funktioniert. Aber ich muss auch sagen, das habe ich schon im ersten Podcast erzählt, wir haben dank dem auch irgendwie eine ganz schöne und eine besondere Familienzeit gehabt. Ich war viel mehr daheim gewesen. Mein Kind hat total gestaunt, weil es ist, dass wir einfach beide immer da waren. Und wenn wir nicht da waren, hat es zu einem anderen Kind gehen können. Es ist für sie eigentlich recht eine berauschende und eine tolle Zeit gewesen. Jetzt beim zweiten Mal habe ich viel mehr Mühe im Homeoffice. Wir haben am Anfang immer noch ins Büro gegangen, wir am Newsdesk. Hätte es soweit immer noch dürfen. Und jetzt versuche ich es natürlich zu verhindern. Ich habe es immer noch gemacht. Aber als ich vor ein paar Wochen am Abend um 10 Uhr allein im Büro war und es Shutdown im Büro hat gegeben, Stromausfall hat gegeben, seitdem habe ich mich dann nie mehr ins Büro getraut. Jetzt bin ich daheim und probiere mich trotzdem irgendwie zu motivieren. Aber es verschwimmt wirklich alles. Ich hatte letzte Woche tatsächlich auch so den ersten Tag gehabt. Das darf man wirklich fast nicht sagen, wo ich irgendwie bis um 4:30 im Bischi war. Also natürlich habe ich geschafft, natürlich habe ich mein Zeug gemacht und irgendwie nach 4:30 zuerst mal mit duschen. Es geht gar nicht. Ich muss mir das wieder mit aufstehen, duschen und anlegen und arbeiten.
Disziplin im Homeoffice ist eine schwierige Sache. Claudia, du bist ja sonst quasi alltag irgendwo immer auf der Gasse. Wie hast du das Jahr können überleben bis jetzt?
Hey, also das ist, glaube ich, das komischste Jahr von meinem Leben gewesen, muss ich sagen. Nicht nur, weil ich ja über Restis schreibe und viel in Restis gehe und auch etwa die noch in einem Club landen oder der muss sicher in einer Bar, ist das Jahr einfach alles ein bisschen anders gewesen. Und eben im Frühling habe ich noch gezögert und nachher plötzlich habe ich einfach ein wunderschönes Homeoffice gehabt, habe irgendwie nur noch Telefon-Aperos gemacht. Sehr komische Sache. Und dann hat sich ja wieder ein bisschen normalisiert. Oder? Im Sommer, finde ich, da war eigentlich wirklich recht schön gewesen. Man konnte Sachen machen, man konnte anhocken, Leute treffen. Und dann ist es aber nach dem Sommer für mich persönlich recht abgegangen, wo meine Mutter meinem Vater eine Niere hat gespendet. Und mein Ex-Freund ist gestorben, also er ist abgestürzt in den Bergen und wirklich einfach so Sachen, wo du so denkst, ja, yeah, das bräuchte ich jetzt irgendwie nicht auch noch. Und im Frühling habe ich eine Ausbildung angefangen, ein COS, das ist unterbrochen worden, ich habe mich sehr gefreut auf das. Das ist dann zum Glück wieder weitergegangen und jetzt sehr intensiv dran, von dem her bin ich irgendwie so halb im Homeoffice und mit einer Sonderbewilligung dürfen wir in die Schule gehen. Es ist mega komisch, irgendwie dort so Leute zu treffen, als wäre nichts. Aber ich muss sagen, nächste Woche nach Ferien. Ich muss sagen, ich freue mich gleich auf die Ferien, um einfach mal schnell einen Cut zu machen und hoffe so fest, dass nächstes Jahr anders wird und dass die Impfung gleich kommt und dass die wirkt und dass es genug Impfstoff hat.
So persönliche Schicksalsschläge, Sheila, vielleicht noch du, wie hast du, was ist lauter dein Fazit von diesem Jahr 2020?
2020 war beschissen. Nein. Nein, ich bin sehr froh, wenn das Jahr einfach durch ist, keine Ahnung. Ich war, am Anfang, als so die erste Welle kam, bin ich noch ein bisschen optimistischer gewesen. Ich fand, jetzt tut doch nicht alle so, ein bisschen Homeoffice ist doch nicht schlimm. Aber irgendwie vermag es das Jahr einfach mit einem Mist nach dem anderen hinterher zu kommen. Also irgendwie, eben Corona ist etwas, und dann habe ich mir noch die Bänder gerissen im Sommer, was mich irgendwie einen Monat hat lahmgelegt. Und dann sind die, ich weiß gar nicht, dürfen wir über die Sparmaßnahmen bei Tamedia reden?
Sicher.
Das wäre auch so ein Thema, dass uns ja nächstes Jahr eine riesige Sparübung bevorsteht, der BZ, wenn ihr es noch nicht mitbekommen. Und jetzt habe ich ja in den letzten Wochen noch mit einem Todesfall im engsten Freundeskreis zu kämpfen gehabt und gestern auf alles rauf. Und hast gedacht, jetzt ist der langsam fertig, jetzt musst du nur noch irgendwie so 13 Tage hinter dir bringen. Das klingt jetzt vielleicht im Gegensatz zu allem anderen banal, aber es war irgendwie so das Kirsche auf der Torte, ist noch mein Computer ausgestiegen. Und wer mich kennt, weiss, dass mein Computer mir ein bisschen wichtig ist. Und dann ist wirklich das Motherboard durchgebrannt. Jetzt muss ich da noch mal für über 1'000 Franken neue Komponenten in die Schmeisse. Also es ist irgendwie alles geklärt. Ich bin froh, wenn es durch ist.
Ja, das sind wir, glaube ich, irgendwie alle. Jetzt hoffe ich, habe ich das Versprechen vom Anfang nicht gebrochen, dass Corona nur eine Nebenrolle spielt. Aber jetzt verspreche ich, jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Teil. Eben, ich habe hier vier Lösungen mit euren Namen. Ich lasse jetzt hier mal eins auftun und ich bin dir besonders Felder verloren. Sibyl. Du bist dran.
Jawohl. Ja, ich habe nicht sehr lange überlegen, welche Geschichten sie nehmen. Ich habe nämlich nach dem Lockdown genau eine einzige größere Geschichte gemacht, abgesehen von den Podcasts. Und das war ein besonderes Porträt gewesen, unsere multimediale Porträtserie besonders. Und zwar habe ich Marianne Botta porträtiert. Sie hat 8 Kinder. Und hat nebst dem sie, sowohl sie und ihre Mann noch eine Karriere hergelegt. Sie ist Ernährungsexpertin, Fachjournalistin, Buchautorin, Personal Trainerin. Also man kann fast nicht aufhören aufzählen, was sie alles neben diesen 8 Kindern noch macht. Und was zusätzlich noch sehr speziell ist bei dieser Familie, nebst den 8 Kindern, die sie haben, ist, dass sie an 2 verschiedenen Orten wohnen. Und nicht mal an 2 verschiedenen Orten, sondern sogar noch in 2 verschiedenen Kantonen. Der Vater mit 5 Eltern wohnt in Ittigen in einer Wohnung und die Mutter wohnt mit 3 kleineren im Friburgischen eine Stunde weg. Und die Eltern sind aber trotzdem immer noch zusammen und auch die Familie ist immer noch sehr verbunden. Also es ist wirklich total speziell und eine völlig spezielle und abgedrehte Lebensform, die sie gewählt haben, die aber irgendwie offenbar unglaublich gut funktioniert.
Ja, vor allem sind wir im Friburgischen Steuern zahlen und nicht im Kanton Bern mit so vielen Kindern. Aber was mich jetzt erstaunt hat beim Durchlesen der Geschichte, wenn man 8 Kinder hat, dann denke ich mir eigentlich, die Leute sind sehr wahrscheinlich religiös und so. Aber das ist ja überhaupt nicht, oder? Kannst du vielleicht etwas dazu sagen? Das ist ja gar kein Thema bei Ihnen. Also,
das ist das, was ich selber immer gesagt habe. Das sind alle Leute, die sofort fragen, ja, seid ihr ihre Sekte oder habt ihr denn überhaupt den Fernseher? Und das war auch krass, allen Leuten, die ich erzählt habe, dass sie die Geschichte wieder machen, haben genau gleich reagiert. Und eben, das ist wirklich überhaupt nicht so. Sie sind null religiös. Aber ich muss wirklich sagen, für mich ist es auch nach dem Porträt, nach 3 Tagen mit ihr, schwierig gewesen, zum Nachvollziehen, warum dass man 8 Kinder hat. Sie hat mir zwar wirklich bei jedem einzelnen Geschichte dazu erzählt, warum sie sich für ein weiteres Kind entschieden haben. Und ich muss auch noch sagen, es ist überhaupt nicht so der Klassiker, ja, die ist halt einfach ständig ungewollt schwanger geworden. Sie hat mir das gesagt, von 8 Kindern sind 2 ungeplant gewesen. Das finde ich doch relativ wenig. Und für alle anderen haben sie sich bewusst entschieden. Und ja, man lässt sich die Erklärung an und trotzdem denkt man so, wie geht das? Aber es geht. Hat es mir einmal gedacht. Ich weiß nicht, wie es hinter verschlossenen Türen abgeht, aber also es wirkt nach einer ausgeglichenen Familie mit Kindern, wo alle 4 Kinder studieren, glaube ich. Also es ist schon überhaupt nicht so, dass sie in die ähnlichen Verhältnisse leben und extrem müssen alles zusammensparen. Jetzt, ja, das ist eben auch so das Spezielle daran gewesen, dass das einfach irgendwie wie ein kleines Unternehmen ist, wo einfach wo sie managt und er managt und es funktioniert.
Aber ist echt das der Standard? Also ich kenne halt nur so ein bisschen die Beispiele von diesen, ich sage es jetzt böse, RTL-Familien, die irgendwie 8 Kinder haben, die in einem wahnsinnigen Chaos leben. Weil ich zuerst, als ich deine Geschichte gelesen habe, habe ich gedacht, kommt es auch oft raus. Aber die hat ja wirklich alles im Griff. Sie wirkt zwar so, als würde sie die ganze Zeit jonglieren, und das hat sie wirklich sehr, sehr viel, was sie sich muss merken. Sie bringt ja das Beispiel mit der To-Do-Liste, was sie sich irgendwann hat müssen anfangen schreiben. Aber ja, also vielleicht sind sie da schon ein bisschen ein Paradebeispiel, ein vorzeigendes Beispiel.
Ja, sie sind sicher eben wirklich auch, was das anbelangt, sehr besonders. Und eben, ich habe wirklich gedacht, also, ich habe mir das Haus so vorgestellt, wo sie lebt, und habe mir so ein bisschen vorgestellt, die Schuhbeine beim Eingang und wie sie das sortieren und die Wäschberge, die rumliegen. Es ist nichts rumgelegen. Es ist wirklich alles super aufgeräumt gewesen. Es hat so ein paar Ecken gegeben, wo sie gesagt hat, das wollen sie lieber nicht abfotografieren. Aber das, also das ist ja für uns aus journalistischer Sicht auch klar, wenn jemand etwas nicht zeigen will, gar kein Problem. Aber das ist nicht irgendwie der Unaufgrund-Ecke, die wir nicht haben dürfen zeigen. Also im Gegenteil, es war alles sehr gut aufgeräumt gewesen und sie hat selber auch total aufgeräumt gewirkt. Sie war immer top gestylt gewesen und zuerst habe ich so gedacht, ja, das hat sie jetzt auch für das Porträt gemacht. Ist ja klar, wenn man fotografiert wird, will man irgendwie eine gute Falle machen. Aber irgendwie habe ich überhaupt trotzdem nicht das Gefühl gehabt, dass sie mir eine Rolle vorspielt. Aber irgendwie auch ein bisschen habe ich das Gefühl gehabt, ich komme nicht ganz an sie her. Darum hat es mich schon auch noch Wunder genommen, was passiert, wenn die Türen verschlossen sind. Nicht, dass ich das Gefühl, das weiß nicht, was passiert, aber es war schon sehr speziell gewesen.
Was mich bei dieser Familie unglaublich hat beeindruckt, es hat doch so das eine Foto gegeben, wo der Fotograf, keine Ahnung, von Tisch ist aufgestiegen und so von oben hat das Mittag gezeigt. Hast du schon nur die Menge an Food, die du anschaffen musst, und das viele Geld? Das war auch irgendwie ein kleines Restaurant gewesen, nicht? Wenn sie kocht, ist es echt ein riesen Aufwand, sofort.
Also, was natürlich bei ihr speziell ist, Kochen ist ihre Leidenschaft und ihr Beruf. Eben, sie hat der ETH Ernährungswissenschaften studiert und arbeitet als Ernährungsexpertin. Und ja, von dem her ist das ihre Leidenschaft. Und sie hat dann gesagt, sie hat ihre Kinder von Anfang an mit in die Küche genommen. Also, ich mache das aber mit meinem einen Kind. Ich habe gestern gegützelt mit meiner 4-Jährigen und gedacht, what, wie geht das mit 8 Kindern? Und, aber jetzt ist es eben wirklich so, jetzt hat sie halt nur noch 3 Kinder im Friburgischen. Also die Situation, die du beschrieben hast, ist, muss man auch sagen, da hat die 12-jährige Tochter gekocht. Also die Kinder kochen eben auch selber. Und das ist auch das, was sie sagt, mit jedem Kind, das man hat, wird es nicht mehr, sondern eigentlich weniger, weil sie sich gegenseitig, sie klären sich gegenseitig auf, sie trösten sich bei Liebeskummer, sie hüten gegenseitig, also es ist wirklich so ein bisschen wie, ja, da hat man dann das mit der Nanny nach dem dritten Kind, ist die Geschichte vorbei. Es ist dann ein Selbstläufer und eben so ein kleines Unternehmen.
Du bist die Einzige von uns, die das irgendwie überhaupt Aufwand irgendwie begreifen kann, weil du die Einzige von uns bist, die ein Kind hat. Cedric, 8 Kinder, was meinst
du? Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Nein, irgendwie. Für mich ein kleiner beängstigender Gedanke, aber ja, beeindruckende Geschichte, beeindruckende ja. Frau und auch Familie.
Das teile ich, das gewisse, der beängstigende Aspekt, aber jetzt gehen wir noch weiter. So. Wir haben noch 3 Löschen vor uns. Übrigens noch wichtig, all die Geschichten, über die wir hier reden, werdet ihr auch finden, werdet ihr alle verlinken im Artikel, selbstverständlich. Aber jetzt ist Claudia. Du bist dran.
Ja, die Geschichte ausgewählt vom Stadtberner Weingut. Das ist irgendwie die Zeit dort umeinander. Ist mir geblieben, vor allem, weil es ein bisschen wie Ferien ist, im Sommer. Ich bin einen Tag vorher bin ich privat endlich mal an eine Lesen gegangen. Es hat unglaublich gefeckt. Es war schon noch ein bisschen gruselig mit den Trauben, die so, wenn sie verfault sind, laufen so Järmu runter. Und dann habe ich in Biel geschlafen und beim nächsten Tag dann eben auf der Stadtberner Weingut in La Neuville. Und wir haben die besucht, weil die Stadt Bern ja wirklich ein Defizit hat und wird haben in den nächsten paar Jahren. Und haben die Frage gestellt, braucht eigentlich Bern ein Weingut? Ist das wirklich nötig? Bringt das irgendetwas? Ist der Weingut? So ein bisschen diese Fragen. Auf der Lorette, heisst der Gutshof, arbeiten 30 Leute. Sie haben primär den Chasselas, der ja gut klingt. Gell? Ist einfach so ein bisschen, ja, der französische Name klingt wirklich gut. Und gut edel ist die Traube auf Deutsch und das klingt dann schon so ein bisschen nach ziemlich saurem Wein. Für mich persönlich hat er wirklich zu viel Säure. Wir geben dort, also die Stadt Bern gibt dort 1,6 Millionen Franken aus, 800'000 davon in Löhne von diesen Arbeitnehmern. Und letztes Jahr haben sie einen Verlust geschrieben von 350'000 Franken. Und da kann man sich natürlich schon fragen, braucht die Stadt Bern ein Weingut, wenn wir ja eh schon Minus machen?
Ich habe gerade gefragt, zu welchem Resultat bist du, braucht die Stadt Bern wirklich ein Weingut?
Ja, genau. Also ich masse mir das ja nicht an, in dem Sinn. Es ist eigentlich für 1,6 Millionen, ich weiß nicht recht, ob man über das muss diskutieren, wenn wir nachher echt in der Stadt Bern eine Schwimmhalle von 50 Millionen bauen. Oder? Es ist so ein bisschen, was denkt euch?
Ja, also wenn sie könnte gewinnschreiben, dann vielleicht schon, aber so ist es so, dann zu Ende nach einem Verlustgeschäft. Ich habe mich jetzt gefragt, ist der Tee auch so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen der Amtsstubengeruf? Ist der Tee auch vorfindbar gewesen? Oder wie hast du der Tee das Gefühl gehabt, wie das der Tee läuft auf diesem Betrieb?
Also ich habe noch mit ein paar anderen Winzer und Weinhändler geredet und die haben halt schon auch so gesagt, ja, gell, wird nicht so, die Wein wird ja eh verkauft. Oder Coop ist zum Beispiel ein grosser Kunde, nimmt recht viele Flaschen von diesem Gutshof ab. Die haben Verträge, die laufen. Also sie sind nicht herausgefordert in dem Sinn, um wirklich weißt, richtig innovativ zu sein, würde ich mal wagen zu behaupten. Und das merkt man eben vielleicht auch am Wein an. Also was mich ein traurig dünkt, ist, es hat so ein Feld gehabt, wo leer war. Dann haben sie gefragt, ja und, was setzen ihr dort hier? Und nachher sagt der Herr Berner, der eben neu dort arbeitet, sagt so, ja, Chasselas. Und dann sagt, ja, aber der hat ja schon so viel Chasselas, warum denn noch mehr Chasselas? Wollt ihr denn nicht etwas richtig Innovatives machen? Und eben, man kann auch darüber diskutieren, ob jetzt Chasselas-Traube einfach die Traube ist, die halt in dieser Region wächst und wo auch der Klimawandel nicht viel wird anhaben. Aber gleich, weißt du, irgendwie bei all diesen Traubensorten, die es doch gibt, und ja die eh schon so präsent ist, auch bei den Nachbarswinzer und so, dann müssen wir ja nicht noch mehr von dem setzen. Von dem her, ja, habe ich vielleicht schon ein bisschen Amtsstubengeruf, oder wie hast du es genannt, vorgefunden?
Ja, genau. Aber was sagen eigentlich Politiker dazu? Also es ist irgendwie noch ein Gemeinderat, wo das muss verantworten, nehme ich mal an. Was sagen die, dass da quasi alle Jahre irgendwie ein sechsstelliger Verlust geschrieben wird?
Ja, also der Chef vom Weingut ist eigentlich der Michael Ebersold, der Finanzminister. Und
der hat sich ja rote Zahlen gewöhnt.
Genau. Nein, und sein Vorgänger, der Alexander Schmidt, hat eingeführt, dass der Wein jedes Jahr vorgestellt wird im Mosesbrunnen. Und ich denke, es ist einfach, man kann es nicht wie ein normales Geschäft abhandeln, weil es ist sofort ist es emotional, oder? Mit Wein, mit Essen, mit all dem Zeugs. Und auf dem Boden Bern gibt es seit 700 Jahre kein Wein mehr. Also jetzt gleich schon wieder. Aber ich glaube, man kann es nicht einfach so, weißt du, wie so plus, minus oder irgendwie schwarz und weiß abhandeln. Weil zum Beispiel Lausanne hat, klar ist es noch ein bisschen mehr in ihrem Kulturgut, Lausanne hat 5 Weingüter, musst du dir mal vorstellen. Oder Fribourg hat auch eins in Lavo. Die Murtener Burger haben auch ein Weingut. Von dem her, vielleicht muss man das haben. Ich weiß es nicht, so für einen guten Ton. Die Stadt Zürich hat ihr es am Mövenpick verkauft. Also sie machen es ein bisschen anders.
Das klingt nach einem typischen Stadt-Zürich-Entscheid. Sibylle Sedriger, sind ja auch Stadtberner. Was sagen ihr dazu, dass wir hier ein Weingut haben? Habt ihr von dem schon mal gehört, überhaupt, bevor Claudia die Geschichte geschrieben hat?
Ja, davon gehört habe ich, aber natürlich da mehr erfahren. Aber vorhin der Vergleich mit der Schwimmhalle und mit dem Weingut habe ich noch so krass gefunden, weil es Eine Schwimmhalle ist natürlich für eine Stadt Bern, ob es zig Millionen mehr ist, natürlich ein viel grösser Mehrwert für die Bevölkerung und auch für die Schulen und alles ein Weingut. Darum ist schon so ein bisschen die Frage in Zeiten von Finanzkrise und Corona-Krise, ja, muss es denn wirklich sein? Und dann noch, ich teile deine Meinung mit dem Schassler, oh, das ist wirklich nicht wie weit, das ist mir auch zu.
Ich habe es ehrlich gesagt nicht gewusst. Die Gefahr ist natürlich jetzt auch, glaube ich, noch gross, wenn man die Stadt Bern eben mit dem doch beachtlichen Defizit ins 2021 hineingehen will, dass man halt einfach viel, ja, ich glaube, da wirst du extrem viel so Posten finden, wo du dich kannst fragen, braucht es das wirklich? Und ja, bei mir kann man sich sicher auch streiten. Ich finde die Schassler noch easy und dann noch gern. Grundsätzlich. Ob schon ich nicht. Ich glaube, ich habe den Berner Hauswein, den habe ich glaube, noch nie gehabt. Vielleicht mal per Zufall. Aber ich habe es nicht gewusst.
Vielleicht treffen wir uns wieder mal auf ein Fondue oder auf ein Raclette, wo wir mal vielleicht den Stadt Berner Tropfen können, degustieren können. So, wir gehen jetzt weiter mit unserem Lösungsspiel. Jetzt ist hier der nächste Name: Sheila. Was wolltest du mir erzählen?
ja, ich habe mich für den Wolf entschieden. Ich weiß nicht, der Wolf ist irgendwie so das, was bei mir jetzt in meiner Region, weil ich arbeite ja hyperlokal, in den letzten Monaten einfach wie am präsentesten ist. Also man hat es ja können lesen, wir haben im Gürbetal und im Gantrischgebiet ein Wolfsweibli, das umeinander geht, wo in regelmässig Abständen immer wieder ein Schaf mitnimmt und das ist halt, ja, emotional. Auf beiden Seiten, da wird immer wieder verlangt, dass man jetzt den Wolf endlich abschießt. Und dann hat man aber der Kanton und so ein bisschen die Fachleute, die immer wieder probieren zu erklären, hey, ist doch noch gar nicht nötig, der Abschuss. Und ja, wahnsinnig emotionale Sache. Und für mich vor allem durchpräsent, weil ich in so einer WhatsApp-Gruppe drin bin. Grosse Raubtier-Info, wo ich immer eine WhatsApp-Nachricht bekomme, wenn der Wolf wieder ins Tier reisst. Also, du bist irgendwie am Abend, um 6 Uhr, bist so kurz vor dem Feierabend und dann kommt wieder irgendein Schafsriss in irgendeiner Gemeinde rein und dann denkst du so, okay, müssen wir jetzt das auch noch mitnehmen? Wie gehen wir mit dem um? Also es ist auch so ein bisschen eine journalistische Frage. Musst du wirklich jedes Schaf vermelden oder nicht? Ist noch so auf zwei Ebenen spannend, habe ich gefunden.
Kommt in der Soft? Kommst du schon fast alle Tage hier Nachrichten über die Luft?
Ja, mal alle zwei Tage war mal gesehen. Jetzt auf den Winter wird es tatsächlich ein bisschen leisliger. Also ich glaube, die letzte Nacht habe ich vor 6 Tagen. Also ist schon relativ lang her. Weil auf den Winter, das hat mir der Jagdinspektor vom Kanton erklärt, als ich mit ihm telefoniert habe, Tiere brauchen weniger Energie auf den Winter. Die tun wie das ganze System runterfahren und ziehen sich auch ein bisschen mehr zurück, gehen ein bisschen weniger in die Siedlungen und dann geht er eigentlich, oder er hofft, dass es im Winter ein bisschen ruhiger wird. Bis jetzt sieht es echt gut aus.
Was ich mich dort noch gefragt habe, der Wolf ist ja mal vor Jahren, das im Wallis ist, das ist ja immer wieder Thema gewesen, was ja hoch emotional zu und her gegangen ist. Und jetzt ist er irgendwie, und dann hat man immer so gedacht, ja, die Bergler, jetzt wollen sie ihn noch abknallen und so. Und dann haben sie ja immer wieder mal das Tier, glaube ich, erlebt. Zum Teil, glaube ich, auch nicht irgendwie juristisch super, sondern irgendwie so ein bisschen Selbstjustiz, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und jetzt ist er auf das Mal ja wirklich mega nach. Also das Gürbetal ist eigentlich ja schon Agglomerationsgebiet von der Stadt Bern, wenn du so willst.
Er hat da schon das Königs gerissen. Das zum Verdeutlichen, voilà, wie nach das er ist, ja. Also an äußersten Ecken von Könitz, aber.
Ist das irgendwie, gibt es da auch Vergleichswerte mit anderen grösseren Schweizer Städten? Oder ist da Bern irgendwie jetzt ein Novum eigentlich?
Ich habe mit der Expertin von Cora, das ist die Organisation, die für das Monitoring vom Wolf zuständig ist. Also wenn irgendwo in der Schweiz ein Wolfsriss passiert, dann gehen die Daten über Cora und werden dort ans Labor geschickt etc. Und ich habe sie gefragt, hey, ist das außergewöhnlich, dass der Wolf so nach an die Menschen herkommt? Und dann hat sie kurz gelacht und gefunden, das sei überhaupt nicht außergewöhnlich, sondern das sei eigentlich normal, weil ein Wolf hat ein riesen Territorium sozusagen, ein riesen Einzugsgebiet, der macht irgendwie am Tag, säckelt der auch rund 40 bis 50 Kilometer quer durch die Gegend. Und dass da eine Siedlung drin reinkommt, kannst du fast nicht vermeiden. Und sie hat irgendwie jetzt zum Beispiel aus dem Graubünden genommen, da haben wir, glaube ich, die meisten Wolfsrudel. Und dort sind sie, also dort ist es gang und gäbe, dass sie nachkommen. Er ist jetzt natürlich, ich habe gesagt, Könitz, aber er ist gleich nicht in die Stadt rein, gell? Also wenn es dann eher zu laut wird und so, das schreckt ihn schon ab. Aber dort, wo es noch ländlicher prägt ist, in den Gemeinden, wo er eben aktiv ist, Göbetal-Gantrisch-Gebiet, da ist es absolut normal, dass er auch mal irgendwie am Dorfrand in der Nacht ein Schaf mitnimmt. Vor allem, weil sie ja dort für einen Wolf blöd gesagt, wie auf dem Präsentierteller liegen. Die sind irgendwie durch einen, ja, das ist ein bisschen böse formuliert, die sind durch einen Zaun gesichert, wo er drunter kann durchschlüpfen, ohne dass ihm etwas passiert. Und er kann sie ja gar nicht wegsäckeln, weil sie ja bei diesem Zaun innen sind. Also ja, dass der Wolf in die Siedlungen reingeht, ist etwas, wo man damit muss leben.
Und eben gleich ist es ja noch interessant, eben, man hat immer aus unserer städtischen Optik eben auf die Bergkantone geschaut und hat sich manchmal auch so ein bisschen am Kopf gekratzt. Ja, kommt doch jetzt mal klar, dass es irgendwie auch wieder grössere Raubtiere gibt. Halt. Ist ja irgendwie gut für Biodiversität, aber jetzt eigentlich von der Emotionalität her ist, führen wir ja die genau gleichen Diskussionen, wie eben jetzt im Bündnerland oder auch im Wallis geführt wurden.
Absolut, du hast halt bei diesen Diskussionen immer die zwei Seiten. Du hast auf der einen Seite die direkt betroffenen Schafhalter, wo, also wir haben ja so eine ja porträtiert, das müssen wir sicher auch anhängen in unserem Podcast-Artikel. Das ist für dich ist das natürlich wahnsinnig heavy, wenn du am Morgen so ein halb, also meistens sind sie ja nicht ganz tot, sondern meistens liegen sie da noch über eine Stunde und leiden. Wenn du das am Morgen findest, ist das alles andere als ein schöner Anblick und das geht sogar an einem Wildhüter noch nach, wo das wirklich ja mehrfach erlebt und wo die erste Anrufsperson bei so etwas ist. Und eben auf der anderen Seite hast du die Tierschützer und eben auch so ein bisschen die vielleicht die Stadtbevölkerung, weiß nicht, die sagt, ja, das ist doch normal, das ist ein Wildtier, mit dem müsst ihr leben, das könnt ihr doch jetzt nicht abschießen, nur weil es ein paar Schafe nimmt, dann müsst ihr doch ihrer Verantwortung die Schafe schützen. Mir hat das der Jagdinspektor gesagt, er sitzt wie zwischen zwei Fronten. Und egal, was er in dieser Situation macht, wenn man wartet mit dem Abschießen, zuerst mal für Gräme setzt, dann hat man die Schafhalter, die wütend auf einen sind, und wenn man es voreilig entscheidet und sagt, mal, jetzt müssen wir das Tier schießen, dann hat man einfach Tierfreunde, Tierschützer auf der anderen Seite, die wütend auf einen sind. Und deswegen ist er mega froh, muss er das nicht entscheiden, sondern es gibt einfach klare Richtlinien, ab wenn der Wolf geschossen wird und ab wenn nicht.
Aber ist es nicht auch, blenden Tierschützer da nicht auch etwas aus? Ich meine, wenn sie mal müssen den Herden anschauen, wo ein Wolf ist richtig durchgetragen, wo einfach jedes irgendwie hat abbissen. Ich glaube, ich könnte den Anblick nicht ertragen. Und ich bin jetzt nicht eine Tierschützerin oder so, aber das muss als Bauer. Ich glaube, das ist einfach super heavy. Mhm. Und was machst du? Dann knallst du sie ab, oder?
Ja, also du rufst den Wildhüter. Und auch nicht, du darfst ja das Tier nicht schiessen, wenn der Wildhüter nicht da ist. Du musst warten, bis der Wildhüter kommt. Und der tut es dann erlösen von der Qualen. Und der nimmt dann Spuren und so. Und ja, also ich werde das auch nicht müssen anschauen. Ich habe mit einem Schafshalter aus Oberbahn telefoniert, der zufälligerweise auch noch der Gemeindepräsident ist. Der hat das zweimal erlebt. Also da ist irgendwie innerhalb von einer Woche zweimal am Morgen her. Und das ist, da verstehe ich schon, wenn da die Emotionen hoch kochen. Gell?
Es gibt ja, glaube ich, kein typisches Stadt-Land-Thema, oder, als der Wolf. Irgendwie denkt es mir eben, die Städte, nein, machen dem Wolf nichts und die Landbevölkerung, ja, am besten abknallen. Ist das so klischeehaft, Sheila, vielleicht noch ganz kurz. Ist das wirklich so, immer wenn du mit einem Städter redest, schon mit jemandem vom Land, sind die Frontlinie wirklich so?
Ich rede vielleicht zu wenig mit Städter, aber ich weiß nicht, ihr seid ja Städter. Sagt doch mal ihr, was ist das so ein bisschen eure Meinung? Abschießen oder nicht?
Also ich bin ja Wolfsfan, weil ich schöne Tiere finde und das sagt eigentlich ja schon alles, oder? Es ist eine sehr romantisierte Vorstellung. Ich glaube schon nicht, also jetzt für mich, so wie nicht Debatte im Land irgendwie mitbekommst, ich glaube schon nicht so, dass jetzt auf dem Land einfach alle mit der Heugabel oder Fackeln auf der Straße säckeln, oder? Ich glaube auch der gibt es sehr differenzierte Haltungen und ich habe ein grosses Verständnis dafür, wenn man sagt, ja, es hat einfach keinen Platz in diesem kleinen Land, wo alles so eng aufeinander oben ist, wo die Stadt und das Land mega nach aufeinander oben ist, es hat keinen Platz für einen Wolf. Aber ich finde das irgendwie auch ein bisschen traurig, eben in meiner romantisierten Idee von unserem Land, finde ich es auch ein bisschen traurig, dass für so so ein Tier irgendwie keinen Platz soll haben. Also ich bin froh, muss ich das nicht abschließend entscheiden, ob man jetzt einen Wolf muss schiessen oder nicht.
Ja, mir geht es ähnlich. Also ich habe mir jetzt nicht so tiefe Gedanken bisher gemacht, aber ich würde mir eben auch nicht irgendwie, ich würde jetzt auch nicht mehr irgendwie belehren, dass jetzt das kein Problem ist oder so. Also ich glaube, ich habe einfach zu wenig Erfahrung mit, wo ich nicht auf dem Land lebe, darum maße ich mir da gar kein Urteil an, ehrlich gesagt. Aber jetzt müssen wir weitergehen. Wir kommen noch zum letzten. Cedric, steht tatsächlich dein Name auf dem Los. Was hast du für eine Story?
Ja, die Story, da ist es um Trinkwasser gegangen und um das Fungizid, also das Pilzbekämpfungsmittel mit dem komplizierten Namen Chlorothalonil. Wir haben im Februar recht grosse Recherchen gemacht im Zusammenhang mit dem Fungizid, wo während über 40 Jahren in der Schweiz auf Felder ist ausgebracht worden, weil das Mittel potenziell krebserregend ist. Das hat man erst relativ kürzlich herausgefunden. Vor etwa 2 Jahren hat man das verboten und hat auf einmal das Problem gehabt, ja, wir haben riesige Depots von dem Chlorothalonil in unseren Böden, weil wir eben unser Essen damit oder unsere Saat geschützt haben. Und die Mittel werden ausgewaschen, sehr langsam aus den Böden und landen irgendwie früher oder später auch im Grundwasser und dann auch in unserem Trinkwasser. Und es haben eigentlich alle gewusst, dass, also sind tonnenweise verspritzt worden jährlich von dem Zeug, dass das Zeug im Trinkwasser ist. Es hat aber niemand so genau gewusst, wie viel und wo genau die neuen Höchstwerte überschritten sind. Und der Kollege Matthias Gottet ist dort schon länger dran in dieser Geschichte und wir haben dann das zweite Höch eigentlich beim Kanton mit einem Öffentlichkeitsgesuch rausbekommen, wo das man überall die Höchstwertüberschreitungen hat festgestellt. Und mit der zusätzlichen Recherche von unserer Seite haben wir eigentlich festgestellt, dass im Kanton Bern über 200'000 Leute zeitweise Trinkwasser haben konsumiert oder noch immer konsumieren, das eigentlich nicht dem Lebensmittelrecht entspricht. Also das Trinkwasser, wenn man es jetzt überspitzt gesagt in einem Restaurant würde trinken oder ausgeschenkt bekommen, dann hat der Wirt, wenn man das herausfinden würde, unter Umständen ein Problem, weil er einfach ein Lebensmittel serviert, das nicht dem Lebensmittelrecht genügt.
Hat das die persönliche Trinkwasserkonsum von Art und Weise irgendwie beeinflusst? Oder auch wie du quasi, wenn du den Hahn aufdrehst, kommen jetzt dir da andere Gedanken als vorher?
Jein. Also, eben, man muss ein bisschen relativieren. Chlorothalonil ist so ein kleiner Chiffre eigentlich für die ganze Pestizid- und Fungizid-Thematik, wo an Fahrt hat aufgenommen und auch weiter mit Thema sind. Wir werden nächstes Jahr über 2 grosse Initiativen abstimmen, wo es unter anderem darum geht, wie man mit so Pflanzenschutzmitteln umgehen will, wie man unser Trinkwasser schützen will. Und Chlorothalonil an sich ist eigentlich, eben, es ist seine Ableger und Chlorothalonil selber ist auf einmal potenziell krebserregend. Es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie, ich weiß nicht was, für ein tödliches Gift im Wasser hätte. Das ist eigentlich unbedenklich für den Körper, sagen Expertinnen und Experten, sagt der Bund, sagen alle Kantonschemiker und sagt natürlich auch die Bauernlobby. Das Problem ist eher ein kleines anderes. Oder? Wir setzen sehr hohe Standards an unser Trinkwasser, weil Wasser nun mal eines der einzigen wirklich echten Rohstoffe ist, die wir haben in der Schweiz. Und wir haben das Problem, dass ganz viele Sachen im Trinkwasser landen. Und im Moment ist einfach der Fokus recht stark auf dem Chlorothalonil. Und ich trinke nach wie vor sehr viel Hanneburger, aber man muss schon glauben, ja, uns steht eine recht emotionale Debatte bevor. Oder?
Du hast vorhin gesagt, du hast das Öffentlichkeitsgesuch und der Matthew, wir müssen ein Öffentlichkeitsgesuch einreichen beim Kanton. Vielleicht, das ist bei Journalisten ist das ein gängiger Begriff, aber eigentlich können das auch alle anderen machen, das Öffentlichkeitsgesuch. Also, grundsätzlich ist die Verwaltung ein offenes Buch, wo man Informationen bekommen, aber es hat ja gleich eben, Kanton ist ja, hat die Zahl eigentlich nicht von sich aus ausrücken. Kannst du vielleicht auch ein bisschen zu den Beweggründen etwas sagen, wieso sie dermaßen, eben wieso wirklich das Öffentlichkeitsgesuch am Schluss ist nötig, damit sie überhaupt die Werte haben bekannt?
Ja, für mich jetzt wie so zwei Komponenten. Die eine ist eine sehr praktische. Der Kantonschemiker tut eigentlich alle Wasserversorger im Kanton Bern überwachen. Und wenn ihr in der Gemeinde wohnt, dann ist in der Regel auch die Gemeinde für die Wasserversorgung zuständig. Und die müssten eigentlich von sich aus periodisch über die Qualität von ihrem Trinkwasser oder von unserem Trinkwasser informieren. Das Problem ist aber, an vielen Orten, oder, das ist sehr föderal organisiert, es wird sehr unterschiedlich gehandhabt. In einer Kleinstgemeinde mit irgendwie einem Brunnenmeister im Nebenamt ist man vielleicht jetzt auch nicht so bewandt in Öffentlichkeitsarbeit. Man ist sicher auch nicht irgendwie ein Pflanzenschutzexperte. Also die Leute, die haben ab und zu informiert, wie hart das Wasser ist, das daheim aus dem Hahn kommt, weil das irgendwie relevant ist für Waschmaschinenbesitzerinnen und Besitzer. Oder? Und jetzt haben sie es auf einmal mit einem Mittel zu tun, das vielleicht Krebs erregen kann. Ich glaube, da hat es am Anfang auch nicht so Sensibilität dafür gegeben. Der Kanton sollte die eben überwachen und er kann ja auch nicht bei allen nachmessen. Und das ist eigentlich wieder der erste Punkt gewesen, das System an sich, das Überwachungssystem hat nicht wirklich gut funktioniert. Und der Kanton hat schlicht auch nicht einfach alle Daten gehabt. Die haben gar nicht gewusst, genau gewusst, wo überall das Problem ist. Sie haben es erahnt, aber sie haben die ganze Bandbreite vom Problem. Im Februar, wo wir die Recherche rausgegeben haben, mittlerweile hat sich viel getan, aber im Februar ist, glaube ich, die Bandbreite noch nicht so klar gewesen. Und die zweite Komponente ist die, dass Wasser als Lebensmittel gilt und der Kantonschemiker selber der Schweigepflicht unterliegt, vereinfacht gesagt. Und die Schweigepflicht ist im Gesetz verankert und die hat er das Gefühl gehabt, er nicht können brechen, dass, von dem hat man ihn müssen wie befreien und darum haben wir das Gesuch gestellt, um eben zu sagen, ja, die Öffentlichkeit oder das öffentliche Interesse daran zu wissen, einfach zu wissen, wo das überall ein Problem ist, ist grösser, als dass man jetzt quasi ja, die Schweigepflicht einhaltet. Und da hat man uns dann recht gegeben und man hat dann einfach das rausbekommen, was der Kanton hat gewusst hat. Und ja, wir haben dann aber auch selber noch weiter, also wir haben schon, wo wir die Liste dann rausbekommen haben, gemerkt, ja, wir haben selber schon gewusst, dass es viel mehr sind, als auf dieser Liste drauf sind. Weil wir zum Teil mit Wasserversorgern ein gutes Einvernehmen hatten. Andere haben mich so auf Anfrage nach ihre eigenen Daten rausgerückt. Und das waren vielfach auch Versorger, die vom Kanton noch gar nicht inspiziert wurden.
Ja, das Coole der Recherche war auch, dass nachher am Schluss wirklich auch recht viel ist in Gang gekommen. Also jetzt sind Gemeinden dran, das Trinkwasser von dem Chlorothalonil zu befreien mit Filteranlagen und so weiter. Ja, wir hoffen doch, dass wir auch 2021 wieder so Recherchen liefern können, die etwas bewegen. Wir gehen jetzt in unsere Ferien, also nicht alle werden in der Ferien sein, aber wir gehen mit dem Podcast in die zweiwöchigen Weihnachtsferien. Wir werden nachher am, wann sind wir wieder da?
8. Januar, wenn ich es richtig habe.
Wir werden am 8. Januar wieder da sein und bis dann, was gilt es noch zu sagen? Auch eine schöne Weihnachten. Schönes Neujahr.
Möge 2020 schnell vorbeigehen und 2021 genau. Besser werden.
Es kann eigentlich fast nur besser sein. Merci fürs Zuhören. Bleibt gesund.